Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.
Langsam gewöhnen wir uns an deutsche Golfer auf Top-Plätzen und damit herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Nach zweimal Max Kiefer war in dieser Woche auf Teneriffa Nikolai von Dellingshausen dran. Zweiter Platz, hinter einem allerdings auch entfesselt aufspielenden Dean Burmeister. Wir schauen uns das gleich mal etwas genauer anhören. Dazu natürlich auch die Fazits von Nico selber und von Max Kiefer, der diesmal leider am Cut gescheitert war. Und wir schauen auf die PGA Tour zur Valspar Championship, wo es auf der Schlussrunde mal wieder um die Frage ging, Premierentäter oder Durststreckendurchbrecher. Und natürlich haben wir auch die LPGA Tour im Blick, wo ein Einbruch auf den Schlusslöchern die HSBC Women's World Championships in Singapur entschieden hat. Viel los, es führt uns wieder komplett um den Erdball. Hallo Desiree.
Hallo Malte, völlig international, wie immer.
Ja, aber eine Weltreise, die wir natürlich nicht nur in Corona-Zeiten virtuell angehen. Von daher sind wir gesaved und können vor allen Dingen alles verfolgen. Nicht nur die European Tour, nicht nur die PGA Tour, sondern eben auch die LPGA Tour. Bei uns kriegt ihr den komplett Überblick und wir starten mit der European Tour. Wir schauen zunächst zur Tenerife Open, wo wir natürlich Dean Burmeister erstmal hochleben lassen müssen. Mit minus 25 hat er das Turnier gewonnen, dank einer 62er Schlussrunde, aber wo wir natürlich mit der deutschen Brille vor allen Dingen auf Platz 2 schielen. Nikolai von Dellingshausen, großartiges Turnier gespielt, am Ende mit einer minus 20 ins Clubhaus gekommen. Den zweiten Platz hat er sich redlich verdient vor Adrian Meronk aus Polen und Kalle Samuja aus Finnland, die mit minus 19 auf Platz 3 liegen. So viel zu den Zahlen. Jetzt wollen wir erstmal Nikolai von Dellingshausen natürlich hören mit seinem Fazit nach diesen vier Runden.
Ja, unglaubliche Woche gewesen hier auf Teneriffa. European Tour gespielt, Zweiter geworden, hätte natürlich super gerne gewonnen. Hat nicht sein sollen zum Schluss, aber ich bin mehr als glücklich mit dem zweiten Platz und ja, mit der tollen Perspektive jetzt weiter auf der European Tour spielen zu können und in diesem Jahr halt eben ja, hier weiter zu dürfen. Da freue ich mich sehr drüber. Ist alles gerade noch ein bisschen surreal und ich werde auch noch bestimmt ein, zwei Tage brauchen, um darüber nachzudenken, aber ja, bis das alles dann eingesackt ist.
Das kann man verstehen. Beste Platzierung auf der European Tour für ihn ever, der ja eigentlich sonst auf der Challenge Tour spielt. Nikolai von Dellingshausen, 150.000 Euro Preisgeld gab es dazu und natürlich auch Punkte fürs Race. Desiree, super, ne?
Ja, das ist ein Riesenwochenende, also riesen vier Tage, ja. Ich muss es ja ausdehnen, für Nikolai von Dellingshausen. Also das war einfach von Anfang an eine richtig tolle Vorstellung. Die 64 am ersten Tag war ja schon wirklich sehr, sehr gut. Am ersten Tag war aber noch Torbjørn Olesen irgendwie so der Matchwinner, der mit einer 62 da den Course-Record eingestellt hat. Dann hat sich Nikolai von Dellingshausen am zweiten Tag gedacht, oh, das kann ich auch, was wirklich fantastisch war. Also die 62 vom Freitag war eine Riesenrunde von Nikolai von Dellingshausen. Und dummerweise, also er hat dann ein solides, aber nicht wahnsinnig überragendes Wochenende gespielt. Das hätte vielleicht auch gereicht, wenn nicht Dean Burmeister sich dieser Challenge auch noch angeschlossen hätte und diese berühmte 62 am Schlusstag gefeuert hätte. Und das in Kombination mit auch sonst nicht so schlechten Ergebnissen, etwas niedrigen Ergebnissen als Nikolai von Dellingshausen am Wochenende, ist halt dann, ja, damit hat er sich sowas von souverän da an die Spitze gesetzt. Schade für Nikolai von Dellingshausen, aber er kann da so viel mitnehmen aus dieser Woche, wie er gespielt hat, wie er da auch unter Druck standgehalten hat und vor allen Dingen, was ich ja wirklich am allerbesten fand, wie er an Loch 72 einfach mal noch flockig ein Eagle spielt und die Konkurrenz auf den dritten Platz verdrängt und den alleinigen zweiten kriegt. Das war wirklich top. Also ganz, ganz große Hut ab von mir.
127 Plätze geht es für ihn im Race to Dubai nach oben durch diesen zweiten Platz. Er liegt jetzt auf Platz 36 und das ist natürlich auch was, was dann fürs nächste Jahr entscheidend werden kann, denn die Tourkarte für die European Tour rückt mit solchen Platzierungen natürlich in wirklich greifbare Nähe und das war auch etwas, was Maximilian Kiefer angesprochen hat. Der hat uns nämlich auch mit einem O-Ton versorgt, hat die Leistung von Nikolai von Dellingshausen kommentiert und seine eigene auch gleich mit. Wir hören rein.
Ja, ich habe gerade die letzte Runde hier verfolgt, war natürlich super. Nikolai noch einen Eagle am letzten Loch gemacht. Vor allem, weil halt auf jeden Fall der alleinige Zweite halt so viel Mehrwert ist für ihn noch als der geteilte Zweite, was halt das Preisgeld angeht und vor allem dann auch im Hinblick auf die Tourkarte jetzt. Also das ist eine geile Leistung. Freue ich mich natürlich, wenn Nikolai hoffentlich nächstes Jahr dann auch öfters dabei ist. Und ja, meine Leistung, also ich hatte eigentlich noch zwei gute Trainingstage, dienstags und mittwochs. Habe dann allerdings von Mittwoch auf Donnerstag auch schlecht geschlafen. Donnerstag die frühe Startzeit gehabt und war einfach extrem müde, denn am Donnerstag hatte keine Energie mehr. Dann hat sich der Schwung auch nicht mehr wirklich rund angefühlt und ja, dann war es natürlich nichts Besonderes. Und ja, Freitag war ich dann auch, obwohl ich eigentlich dann mich viel ausgeruht habe, immer noch ein bisschen platt. Die zwei Wochen vorher haben halt einfach an den Knochen gesteckt. Man wird nicht jünger, aber jetzt ist eine Woche Pause und ein bisschen regenerieren und dann wird bei British Masters wieder angegriffen.
Kann er seine alten Knochen noch ein bisschen in die kanarische Sonne halten, ehe es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen kälter wird beim British Masters, aber Spaß beiseite, so alt ist er ja noch nicht, aber zwei Wochen mit zwei zweiten Plätzen, das laugt körperlich, aber es laucht aber auch psychisch aus, ne?
Ja, also vor allen Dingen die Art und Weise, wie die zweiten Plätze zustande gekommen sind, das waren ja nun wirklich ja, nervenaufreibende Momente, dass dieses Wahnsinns-Playoff gegen John Catlin ist ja noch in unser aller Gedächtnis. Und da hatte ich übrigens schon Panik, als ich John Catlin vor der Schlussrunde so irgendwie da noch rumlungern habe sehen und dachte mir so, oh mein Gott, nicht schon wieder er. Und dann hat Dean Burmester die Rolle des Spielverderbers für die deutschen Spieler da übernommen. Also ist natürlich immer bitter, es ist für Nikolai von Dellingshausen ein Riesenerfolg, dieser zweite Platz, aber er hat es ja selbst auch gesagt, natürlich willst du dann, wenn du auf zwei bist, bist du auch auf eins, also willst du auch gewinnen. Und da hatten jetzt aber wirklich auch die deutschen Spieler öfter mal Pech, dass da halt ein anderer wirklich so eine absolute Knaller-Schlussrunde auspackt. Und dann, ja, hast du dem halt nicht so viel entgegenzusetzen und dann reicht's halt knapp nicht. Aber ich glaube, da kann man wirklich mit einem sehr guten Gefühl rausgehen.
Und ein schöner Trend aus deutscher Sicht und zwei generelle Trends, die es auf der European Tour aktuell zu bestaunen gibt. Erstmal die Deutschen jetzt dreimal in Folge auf Platz zwei. Wunderbar. Und die Südafrikaner. Vier der letzten sieben Sieger gestellt und zweimal in Folge.
Ja, das ist, wir hatten da schon drüber gesprochen, dass die auch so eine verschworene Gemeinschaft sind und sich da auch gegenseitig gut unterstützen. Und das hatte ich auch bei Dean Burmester, wenn ich mich an die Champagner dusche. War es Champagner? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas duschte auf ihn herunter von seinen südafrikanischen Teamkollegen. Die haben ihn da ordentlich überschüttet. Und das hat er selbst auch erwähnt, dass das hilft, dass dieser Rückhalt aus dem Team so ein bisschen hilft. Ich meine, die sind alle als Individualsportler da unterwegs. Aber wenn du da Landsleute hast, die einfach irgendwie mit dir unterwegs sind und die cool sind und die sich auch freuen, wenn dir da was gelingt, ist das Ganze viel einfacher. Ich sage nicht, dass das in den anderen Ländern jetzt überhaupt gar nicht so ist, aber bei den Südafrikanern fällt es schon sehr, sehr positiv aus.
Das kann man wirklich sagen. Also jetzt auch Dean Burmester, der ja schon mal gewonnen hatte auf der European Tour bei der Tshwane Open, allerdings auf seinem Heimkontinent, also in Afrika und auch in seinem Heimatland in Südafrika, aber jetzt eben das erste Mal abroad. Das ist dann vor allen Dingen für die Jungs aus Südafrika auch immer noch was ganz Besonderes.
Ja, glaube ich schon, weil das ist jetzt natürlich unglaublich despektierlich, aber in der quasi Wohlfühlblase im eigenen Land freut man sich zum einen sehr und ganz, ganz dolle sehr, weil womöglich die Familie da ist und das ist eben so ein Heimsieg. Und auf der anderen Seite ist es dann eben doch gerade bei dieser sehr internationalen europäischen Tour, Südafrika, ist es dann doch immer nochmal ein Achievement, auf einem anderen Kontinent gewonnen zu haben oder einfach auch unter anderen Spielbedingungen und Wetterbedingungen. Insofern wird sich da Burmester entsprechend freuen und hat es sich auch echt ganz, ganz klar rausgespielt.
Vor allen Dingen, weil der Sieg eben auch schon 4 Jahre her ist und das ist dann schon wieder was Besonderes, ist dann wieder eine Durststrecke, obwohl wir haben da ja auch ein paar Beispiele, wo die Durststrecken schon deutlich länger waren, beziehungsweise wo dann auch zwischendurch Erfolge ganz knapp eben verpasst wurden. Aber für Burmester, was traust du ihm in den nächsten Wochen zu? Jetzt diese 62, die nimmt er natürlich mit. Geht nächste Woche nochmal weiter auf Teneriffa, ehe dann die von Max Kiefer schon angesprochene British Masters kommt?
Naja, also wenn er die Form behalten kann, man sieht es ja auch bei, zum Beispiel, ich habe ihn schon erwähnt, John Catlin, der da jetzt auch wieder vorne mit rumgelungert ist auf Platz 5, war jetzt nicht so, also in seinen Verhältnissen, der hat ja jetzt schon mehrfach gewonnen, war das jetzt nicht so das überragendste aller Turniere, aber du merkst, dass da einfach so eine gewisse Beständigkeit dann manchmal einsetzt, die du ja anstrebst als Golfer. Du willst ja permanent in Contention sein und Dean Burmester hat auf jeden Fall das Spiel dazu und ja, ich würde ihm wünschen, dass er das jetzt konstant auf hohem Level halten kann. Ich meine, es ist jedes Turnier ist wieder neu und das ist so, oh Gott, Phrasenschwein, gut, dass wir keins haben. Aber ich glaube, Burmester ist eh einer, der permanent schon auf der European Tour immer mit vorne dabei ist. Und dann ist es umso schöner für ihn und das gönnt man ihm ja dann auch, wenn er das dann durchziehen kann. Ich meine, hallo, also diese 62, ich meine, du kriegst eine 62 auch nicht auf viel anderem Wege zustande, als in dem Fall bogeyfrei, was nur ganz wenigen gelungen ist. Pedro Oriol auf Platz 6 war noch ein anderer, der auch bogeyfrei geblieben ist. Aber die meisten hatten da jetzt auf dem Course schon mal irgendwo hier und da mal einen Bogey zu verzeichnen. Und Burmester, der war einfach, Pedal runter und ist da über den Platz gepflügt und hat sich von nichts und niemandem beirren lassen.
Ist ja auch ein fantastischer Golfplatz gewesen. Allerdings natürlich Teneriffa, Insel auf dem Atlantik, wo dann selbstverständlich auch der Wind immer wieder zum Faktor werden kann. Aber er hat es am Schlusstag eben sehr, sehr gut alles hinbekommen. Dean Burmester, der Südafrikaner mit seinem ersten Sieg außerhalb von Südafrika. Wenn wir noch auf die weiteren Deutschen gucken. Es hat ja dann noch einer in den Cut geschafft aus deutscher Sicht, nämlich Marcel Schneider, der ist geteilter 33. geworden. Für die anderen hat es dann leider nicht gereicht. Genauso wie Max Kiefer musste auch Max Schmidt vorzeitig das Turnier beenden. Sebastian Heisele ebenso und auch Bernd Ritthammer. Aber das sind natürlich dann trotzdem Erfolge, die Kiefer vorgewiesen hat und auch die jetzt von Dellinghausen gezeigt hat, die anderen sicherlich auch irgendwo anstacheln und vielleicht auch darin bestätigen, ja, einfach weiterzumachen, einfach dran zu bleiben, weil irgendwann, wenn man vernünftig arbeitet, wenn man sich konzentriert, wenn man das, was man nicht gut gemacht hat, dann eben irgendwann ausmerzt, wenn man aus seinen Fehlern lernt, dass es dann irgendwann auch klappen kann.
Ja, also dieses Mindset brauchst du eigentlich eh als Profi-Sportler und als Profi-Golfer ganz besonders, weil im Golfsport geht das so hoch und runter. Selbst bei den größten Karrieren haben wir das. Wir haben ganz wenige Fälle nur, die da sehr konstant dadurch ihre Karriere pflügen. Bei den meisten gibt es Hochs und aber auch sehr viele Tiefs und auch kleine Tiefs, die aber von einem selbst wahrscheinlich noch viel, viel krasser empfunden werden als von der Außenwelt. Und da musst du dich immer wieder rausschaufeln. Und das ist das nochmal Phrasenschwein, aber der Golfsport ist nun mal ein Sport, der nur einen Sieger hat und wo du jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel, also abgesehen jetzt von Preisgeld und Platzierungen, aber wo du nicht viel draus ziehen kannst, da jetzt irgendwie 33. geworden zu sein, also jetzt vordergründig. Und da musst du einfach wirklich dich dann auf dein Spiel besinnen und musst zum Beispiel im Fall von Marcel Schneider die Schlussrunde mitnehmen, eine minus 5, wirklich toll, ein einziges Bogey nur mal auf den Back 9, aber also gestartet wie die Feuerwehr mit 5 Birdies auf 6 Löchern. Und solche Abschnitte, solche Momente musst du mitnehmen und darauf musst du dann aufbauen und dein Spiel verbessern und du darfst da nie aufstecken. Und im Golfen ist es wirklich, ich meine, so ein Turnier umfasst 100 plus x Spieler, also weit über 100 Spieler. Davon ist die Hälfte schon nach 2 Tagen fertig. Also du hast viel, viel mehr anteilig Misserfolge im Golf, in Anführungszeichen, als immer nur hier Top 10 und Siege und so. Mhm. Das sind die ganz wenigen. Deswegen hoffe ich, dass das gute Vibrations aussendet und also gerade die 22 Plätze, die sich Marcel Schneider da noch verbessert hat am Schlusstag, die sind schon sehr bemerkenswert und auf solchen Leistungen kannst du dann aufbauen.
Das kann man auf jeden Fall. Wir drücken da natürlich weiter die Daumen. Nikolai von Dellingshausen wird auf Teneriffa bleiben, wird das nächste Turnier auch angehen. Marcel Schneider übrigens auch. Also mal gucken, ob sie dann nächste Woche wieder hier bei uns großes Thema sind, wenn sie an ihre Leistung von dieser Woche anknüpfen werden. Wir knüpfen auch gleich weiter an, machen aber erstmal eine kurze Pause und dann geht's rüber zur PGA Tour und dann schauen wir zur Valspar Championship und gucken mal, was da so los war.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir schauen rüber auf die PGA Tour und Sam Burns, der hatte keine Lust mehr, immer nur Sieger der Herzen zu sein, immer raus mit Applaus. Das war nicht mehr seins. Dreimal war er nach 54 Loch in dieser Saison schon vorne gewesen, am Ende dann aber eben nicht. 4 Top 5s hatte er immerhin schon bis zu diesem Wochenende dann einsammeln können, aber jetzt war er endlich mal dran für den ganz großen Wurf bei der Vespa Championship. Da hat er sich dann im Innisbrook Resort auf dem Copperhead Platz endlich den ersten Sieg geholt mit minus 17, 3 Schläge vor Keegan Bradley und 4 vor Victor Hovland und Cameron Tringali. Und Burns, der siegte bei seinem 76. PGA Tour Start, profitierte dabei aber auch von den knappen Niederlagen, die ich eben kurz umrissen hatte zuvor, von diesen Nearly Misses. Das sagte er auf seiner PK.
You have a better understanding of what it takes. And I think, you know, having those past chances that I wasn't able to convert, you know, I think it got me ready for this moment. You know, going the back nine, you know, Travis and I really just wanted to stick to our game plan, stick to the process of, you know, just being really engaged on each shot, and we were able to do that.
Er hat es geschafft am Ende einmal deshalb, weil er eben schon so oft knapp verpasst hatte. Er weiß also, was es brauchte, was er verbessern musste, um dann auch mal ganz vorne zu landen. Und sein Caddy, den hat er auch angesprochen, über den sprechen wir gleich, die Serie. Aber wenn wir den Caddy nochmal rausnehmen, was hat denn sonst dazu geführt, dass es jetzt eben geklappt hat? Was hat er besser gemacht als sonst?
Ich könnte es ganz böse sein und könnte sagen, Keegan Bradley hat ganz massiv geholfen. nein, also um Gottes Willen, das soll die Leistung von Sam Burns gar nicht schmälern. Muss aber trotzdem erwähnt werden, also an der 13 hat Keegan Bradley völlig rätselhafterweise gedacht, irgendwie, das wäre die 17 auf dem TPC Sawgrass und das wäre populär, da ins Wasser zu schießen, hat er sich aber vertan. Das hat dann nämlich sonst keiner gemacht, nur er. Also es war einfach ein völlig verunglückter, nach rechts verzogener Ball, der dann ihm natürlich prompt einen Double-Bogey eingebracht hat. Und das soll aber trotzdem die Leistung von Sam Burns nicht schmälern, weil er eben danach trotzdem, also trotz seiner Führung dann, trotz seines Vorsprungs, das super gut durchgebracht hat. Und dieses eine Schlussrunde ins Clubhaus zu bringen und die richtige Balance zwischen Angriff und aber auch sinnvoll irgendwie strategisch zu spielen, zu finden, das ist was, was du, glaube ich, tatsächlich lernen musst, wenn es dir nicht aus irgendeinem Grund wirklich in den Schoß fällt. Dann ist aber meistens auch Zufall. Aber die meisten Spieler haben diese Erlebnisse, dass sie so Sam Burnses hätten. Also nämlich, dass sie in Contention sind. Und das war er ja sehr, sehr oft, gerade auch in letzter Zeit, dass er die 54-Loch-Führung hat. Und dann entweder selbst nicht so wirklich toll gespielt hat, vorsichtig formuliert, oder eben irgendjemand anders noch an ihm vorbeigeprescht ist. Und das ist einfach ein Lernprozess. Und aus diesen Niederlagen, so schmerzlich die sind, weil das sind Niederlagen, wenn du als Führender in die Schlussrunde gehst und dann nicht gewinnst, kannst du dann letztendlich Erfahrungen und Lehren ziehen. Und ich glaube, das hat ihm jetzt unterm Strich bei diesem Turnier dann geholfen, da dran zu bleiben. Weil das ist, also so blöd das klingt, kann man jetzt ja sagen, hahaha, Bradley schießt ins Wasser, hat einen Double Bogey, jetzt führt er, ist doch alles easy. Das kann dich wahnsinnig aus der Bahn werfen, wenn sowas auf einmal passiert und du willst es ja auch gar nicht sehen. Da könnten theoretisch, ich will da gar nicht drüber sprechen, was da für gedankliche Prozesse auch kommen können, so von wegen so, oh, ups, hoffentlich passiert mir das nicht und so. Also das ist einfach, deswegen habe ich auch gemeint, ich könnte böse sein und sagen, Keegan Bradley hat geholfen, das hilft gar nicht so wahnsinnig viel und du willst es als Mitspieler auch nicht wirklich, dass das dann so irgendwie sich so ein bisschen zerbröselt, so aus Mitspieleranteil heraus. Und insofern schätze ich die Leistung von Sam Burns tatsächlich sehr hoch ein und ich könnte mir vorstellen, dass er es auch durchgezogen hätte ohne diesen Wasserball von Keegan Bradley.
Aber mit der Hilfe eines Ratgebers, Travis Perkins nämlich, sein Caddy, der hat ihm geholfen auf der Runde, der hilft ihm sowieso natürlich nicht nur mit dem Tragen der Tasche, sondern auch mit Rat und Tat.
You know, that's where Travis, you know, he did a really good job there. As soon as Keegan hits, we're walking over the ball and Travis says, "Tree's in your way, we're laying up." I'm like, well, what about this and that? And, you know, he's like, nope, you got 180 of this number right here. It's a perfect 7-iron. This is your line. And I'm like, okay, let's do that. He knows me. He knows that I'm always trying to go pedal down. And in that situation, that just wasn't the play. He knew that if we got a good number down there, we could hit something in there close, and you know that's what we did. And so, you know, it's been cool to see how our relationship has progressed over the last year. Because a year ago he would not have done that, and today he did, and it's one of the reasons that we were able to win today.
Klingt nach einer idealen Spieler-Caddy-Beziehung. Also der Caddy sagt ihm in den Momenten, wo es wirklich nötig ist, wo es lang geht, und hat auch noch recht.
Ja, das ist dann immer ganz günstig, wenn der Caddy dann recht hat, sonst kriegt er hinterher wahrscheinlich eins auf die Mütze. Es ist tatsächlich sehr interessant, dass er in dem O-Ton sagt, vor einem Jahr hätte er das noch nicht gemacht. Also vor einem Jahr hätte sein Caddy noch nicht so bestimmt zu ihm gesagt, nein, das machst du jetzt nicht, du legst es vor, nein, du legst es vor, nein, du legst es vor. Das hat er wirklich im Prinzip so nacherzählt, und ich kann mir das buchstäblich vorstellen. Ich meine, Sam Burns ist ja ein Spieler, der auch gerne risikoreich spielt und auch angreift, was ja eine gute Qualität ist. Und in dem Moment ist es absolut wichtig und bemerkenswert, dass der Caddy es schafft. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Balance. Die Balance zu kriegen zwischen, ja, auf der einen Seite musst du natürlich Sam Burns gestatten, sein Spiel durchzuziehen, weil sonst wirklich ein Bruch vollzogen wird. Und auf der anderen Seite gibt es die ein, zwei Punkte, wo du mal strategisch den Fuß vom Pedal nehmen sollst. Und das hat da der Caddy durchgesetzt. Und das kann durchaus sein, dass das mitverantwortlich war für den Turniergewinn. Und das auf jeden Fall ist es eine Riesenunterstützung. Und das ist auch so ein Beweis dafür, dass Caddies und Spieler manchmal zusammenwachsen müssen. Also das ist ja auch völlig logisch, dass die beim ersten Mal, wenn sie miteinander unterwegs sind, das kann zwar von der Chemie her gut passen, aber wenn du dann längere Zeit miteinander verbringst, kommst du dann zu diesem Punkt, wo du den Spieler als Caddy auch so gut kennst, dass du dann so eingreifen kannst, und das ist top.
Das ist top, und so wird es dann am Ende nämlich noch topper, nämlich mit einem Sieg getoppt. Aber der Caddy ist ja nicht der einzige Ratgeber, den Sam Burns an seiner Seite hat. Bei dem Turnier hat er gleich noch ein paar mehr gehabt. Die gesamte Familie war da. Da gibt es ein Siegerfoto, wo die Frau da ist, die Eltern und diverse weitere Familienmitglieder. Also das war das reinste Familientreffen, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil er ja sozusagen das schwarze Schaf ist. Also die Geschichte ist, ist ziemlich süß.
Das schwarze Schaf in einer Footballfamilie, ein Golfer,
Ja, genau. Also es gab tatsächlich in seiner Jugend einen Deal. Also die Geschichte ist relativ lustig, weil sein älterer Bruder natürlich Football gespielt hat. Und dann hatte der kleine Sam irgendwann mal einen Golfschläger in der Hand und hat wohl wirklich aus dem Stand da irgendwie, weiß ich, 70 Yards.
70 Yards mit dem 8er Eisen gekloppt. Der Bruder hatte ihm übrigens den Schläger auch in die Hand gedrückt. Das liegt natürlich daran, dass in Amerika ja quasi jeder auch mal so aus Freizeitgründen einfach mal golft, ne? Ohne jetzt da großes Interesse dran zu haben.
Ja, genau, aber also als Footballer ist es eher so, naja.
Ja, es gibt aber gute Footballer, die auch Golf spielen können, also Tony Romo oder so, ne?
Nein, um Gottes Willen, aber in dieser Familie war es jedenfalls so, dass die Mutter so enttäuscht war, weil also das Talent offensichtlich war, und Sam dann auch Golfer werden wollte und sie also fast in Tränen ausgebrochen ist. Das muss unglaublich beschämend für sie gewirkt haben. Und dann hat er das rausverhandelt, das finde ich total nett, dass er noch eine Saison Football spielt und aber im Backyard, also im Hinterhof, ein Putting Green kriegt, damit er nach dem Football-Training dann noch Golfen üben kann. Und das hat sich offensichtlich ausgezahlt.
Das hat es auf jeden Fall. Und jetzt hat er $1,242,000 da erstmal nur für diesen Turniersieg gekriegt. Hat natürlich in seiner Karriere schon ein bisschen mehr eingenommen, aber es hat sich rentiert. Also das Putting Green ist mehrfach schon refinanziert worden.
Ja, da ist der Return on Invest, glaube ich, ganz ordentlich.
Und die Mama ist inzwischen auch kuriert. Ich glaube, die mag jetzt auch Golf.
Ja, also sorry, wenn du deinem Sohn zuguckst, wie der sowas abzieht. Also wenn du dann nicht bekehrt bist, in Anführungszeichen. Und ich meine, sie hat ja noch den anderen Bruder, der Footballer ist. Also ich würde mal sagen, das sind alle Interessengebiete zufriedenstellend jetzt bedacht worden.
Der Bruder Chase Burns, ich weiß nicht, aber so erfolgreich wie sein kleiner Bruder im Golf ist der nicht. Ich kenne mich jetzt im Football nicht so besonders gut aus, aber also ich glaube, das Level ist ein anderes.
Ja, das ist auch so, und der wird sich jetzt eher wahrscheinlich im Moment gerade freuen und sich zuschreiben, dass er die Karriere seines kleinen Bruders da sozusagen initiiert hat in der Jugend. Und ja, also das war tatsächlich aber für Sam Burns auch wichtig, dass die Familie da ist und so ein bisschen den Kokon um ihn herum gebildet hat. Und das ist das, was wir auch schon bei Dean Burmester vorhin besprochen hatten. Wenn du im eigenen Land gewinnst und in in dem Fall im eigenen Homestate, ist das natürlich immer eine ganz, ganz tolle Sache, weil auch die Familie da sein kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, mal abroad zu gewinnen und auf fremdem Terrain, aber das ist mit Sicherheit ein ganz tolles Setting gewesen für den ersten Sieg von Sam Burns.
Er hat ja schon mehrfach auch wirklich für Ausrufezeichen gesorgt. Seine fast geschafften Siege, diese Nearly Wins, die haben wir schon besprochen. Er hat auch 2018 mal mit Tiger Woods eine Runde zusammengespielt und ihn da sogar geschlagen. Zwei Schläge besser gewesen, damals als Rookie in einer Saison, die allerdings ja für ihn jetzt mal von diesem Highlight abgesehen, also nicht unbedingt nach Wunsch verlief.
Nee, leider nicht. Das ist da auch tatsächlich wieder so die übliche Geschichte. Also er hat es nicht wie Rory McIlroy gemacht und Fußball gespielt, was jetzt in Amerika auch ungewöhnlich gewesen wäre. Der hat dann mit den Kids irgendwie in der Nachbarschaft hat er Basketball gespielt und seinen rechten Knöchel gebrochen in seinem Rookie-Jahr. Und hat da, und das hat er inzwischen auch eingesehen, hat er auf der PK auch gesagt, dass er einfach viel zu früh dann wieder angefangen hat. Da ist so in dem Bericht darüber auch so ein Nebensatz von wegen, vielleicht ist das der Footballer-Mentalität zuzuschreiben, die ja da wirklich hart im Nehmen sind. Das hilft aber natürlich wenig und hat dann praktisch durch Kompensationsbewegungen seinem Schwung geschadet und hat dann gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie gar nicht das richtige Rezept, da zu früh wiederzukommen. Und umso bemerkenswerter ist, dass er dann eben gerade jetzt auch im letzten Jahr und in diesem Jahr wirklich absolut immer wieder mit vorne dabei ist, immer wieder in Contention ist. Nur der Durchbruch hat ihm gefehlt und den hat er jetzt geschafft.
Den hat er geschafft. Endlich diesen ersten Sieg, der ist jetzt eingetütet. Aber sein Glück ist natürlich das Pech von Keegan Bradley. Du hast seine Missgeschicke oder sein Missgeschick auf der Runde schon angesprochen. Er ist mal wieder Zweiter geworden, schafft es einfach nicht, 54 Lochführungen übers oder ins Ziel zu bringen. Das dritte Mal, dass ihm das jetzt nicht geglückt ist in seiner Karriere. Er hat ja auch seit 2018 nicht mehr gewonnen. Also in der Rookie-Saison von Sam Burns, da hatte Keegan Bradley das letzte Mal oben gestanden bei der BMW Championship.
Ja, die Karriere von Keegan Bradley ist tatsächlich so ein bisschen zackig, also mit Ausschlägen nach oben. Er ist ja auch Major-Sieger, also gab ja durchaus wirklich Highlights, aber dann auch mal wieder längere Zeit irgendwie Durststrecken. Und jetzt ist es tatsächlich, ja, es ist schade und es ist natürlich, also wer sind wir da zu richten, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mal religiös werde, aber auf der 13 diesen Ball da ins Wasser zu hauen, wie gesagt, das war halt eine unfassbar blöde Idee. Also das darf dir eigentlich nicht passieren als Spitzenspieler. Das ist so leicht gesagt von außen, das darf dir nicht passieren. Aber das ist so die blödeste Einschätzung, die man da abliefern kann. Aber es ist halt einfach sonst überhaupt niemandem passiert da. Also wie gesagt, an der 17 bei Sawgrass sage ich ja, mei, das musste fast einpreisen, dass da was passieren kann. Aber an dem Loch war es nicht wirklich nötig. Und das sind dann so Aussetzer. Er hat dann an der 15 auch noch einen Bogey gespielt. Nochmal, also die paar Dreis waren definitiv nicht seine Freunde auf der Schlussrunde. Und ist halt dann schade, weil er hat ja durchaus gut angefangen. Da war mal zwar ein Bogey auf der 3, aber hat auf den Frontline 4 Birdies gespielt und war da ja absolut vorne mit dabei. Da war auch Max Homa übrigens noch im Spiel, der Amerikaner, der sich dann leider auch verabschiedet hat. Der hatte auch so einen völlig unerklärlichen und völlig unnötigen Einbruch und hat dann irgendwie, also aus der Führung raus, dann irgendwie sich dann nach und nach verabschiedet. Und Keegan Bradley hat dann einfach auch diese Backline überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Also überhaupt nicht mehr im Griff gehabt im Sinne von erst dieser Wahnsinnsaussetzer, dann noch ein Bogey hinterher und dann ist irgendwann natürlich die Luft irgendwie raus. Ist schon, also finde ich, da gehst du nicht mit einem guten Gefühl raus, wenn ich das mal so implizieren darf.
Definitiv nicht, wenn man so dicht dran war. Besseres Gefühl, Viktor Hovland, geteilter Dritter am Ende geworden. 9 Plätze sich auf der Schlussrunde mit einer 65 nochmal verbessert, beste Runde des Tages.
Ich sag dir eins, wenn es Viktor Hovland nicht gäbe, wäre diese Sportart um einiges ärmer. Das ist, wenn der dann im Post-Round-Interview ist und einfach nur strahlt und einfach nur lacht und also so sinngemäß sagt, naja, die 65 ist ja nett, aber haben sie es natürlich nicht mehr weiter nach vorne geschafft oder irgendwie so. Und der strahlt und lacht. Ich bewundere diese Leute, die so eine positive Ausstrahlung haben und die da so gut drauf sind und einfach und so viel gute Laune verströmen. Also das brauchen wir einfach einfach. Es gibt, glaube ich, genügend Leute, die das zurzeit nicht fertig bringen. Und Hofland, ja, also er hat auch gar keine großen Aussätze gehabt. Er hat nur einfach über die ersten Turniertage relativ nicht gut genug gespielt. Also mit 69, 68, 65 hat er sich ja gesteigert. Aber da war einfach schon zu viel Rückstand da. Der war ja dann auf Platz 12 vor der Schlussrunde und dann wird es ganz nach oben natürlich schwierig. Aber tolle Runde, Runde des Tages definitiv, und dem schaust du wirklich, also sowohl golferisch als auch in Interviews, wirklich gerne zu.
Mhm. Justin Thomas, der ist am Ende geteilter 13. geworden, aber er ist jetzt wieder Führender im FedEx Cup, hat Bryson DeChambeau dort abgelöst. Dustin Johnson, die Nummer 1 in der Weltrangliste, der wurde mal gerade geteilter 48. Bei dem scheint momentan auch so ein bisschen die Luft raus zu sein. Und der Titelverteidiger Paul Casey, der zweifache Titelverteidiger, der hatte nämlich die Turniere zweimal in Folge gewonnen, der wurde dann am Ende beim Versuch, einen Hattrick zu starten, geteilter 21. Ich würde ihm jetzt den verpassten Hattrick nicht vorwerfen.
Nee, das ganz sicher nicht. Das ist also kaum zu schaffen. Da gibt es ganz wenige Beispiele. Also der 48. Platz von Dustin Johnson fasziniert mich da schon eher, muss ich sagen. Also aus einer, keine Ahnung, sportpsychologischen Sicht. Was heißt psychologisch? Bei DJ ist eigentlich nichts psychologisch, aber
well, yeah.
Genau. Das reicht eigentlich schon als Einschätzung. Nein, aber der hat mit zwei Runden in den 70ern, also ich meine, da hast du da nichts verloren. Der hat dann mit der 69 am Schlusstag dann sogar noch Plätze gut gemacht. Der ist auf einem 60. in den Schlusstag gestartet. Ich meine, das ist eigentlich nicht DJ. Und da bin ich jetzt mal böse und sage, da hat er dann halt auch wenig Bock auf die Schlussrunde dann, glaube ich. Also ich meine, der hat da dann ordentlich gespielt. Aber das ist tatsächlich eher so ein Fall, wo ich gespannt bin, wann die Luft dann wieder drin ist. Also weil er aus meiner Sicht ganz sicher bei irgendeinem Ereignis in nächster Zeit dann auf einmal wieder da ist und dann natürlich das Blaue vom Himmel runterspielt. Insofern ist es bei DJ, glaube ich, eine Frage der Zeit.
Wir haben da bald so einen Major.
Ja, das wollte ich jetzt mal ausnahmsweise nicht ausformuliert haben, aber dafür habe ich ja dich.
Das ist ja auch gar nicht mehr so lang hin. Das ist ja nur noch 14 Tage.
Genau, also das ist tatsächlich ja auch, ach, das ist blöde formuliert, sinnvoller. Das ist immer so, das klingt so blöd und ich komme mir selber immer blöd vor, wenn ich das so sage, aber es ist natürlich nicht gut, 2-3 Wochen vor einem Großereignis in fantastischer Form zu sein. Und dann ist die Luft raus, wenn du beim Major bist. Also insofern ist diese Sparversion, die auch Brooks Koepka, wenn er jetzt gerade nicht verletzt ist, so wie im Moment, ja auch gerne fährt, von wegen nur bei Großereignissen packe ich überhaupt mal hier so mal richtig ein bisschen Energie aus, die ist ja nicht so ganz falsch. Also weil du sonst tatsächlich dich da woanders verausgabst. Nur diese Einstellung kann sich natürlich kaum jemand leisten, weil jeder normale Golfer muss froh sein, wenn er bei Ereignis X einfach mal einen Sieg einfährt. Und ja, aber es wird auf jeden Fall spannend werden, was da in zwei Wochen dann abgeht. Major Time ist ja immer aufregend.
PGA Championship auf Kiawah Island, also an ganz historischer Stelle, War on the Shores. Also der Ryder Cup von damals, der wird noch ein bisschen nach. Damals Bernhard Langer.
Putterhülle. Als Ian Poulter noch seine Designfirma hatte und noch Putterhüllen gemacht hat, habe ich mir die Kiawah Islands Putterhülle War on the Shore gekauft und die habe ich bis heute tatsächlich. Mhm. Die ist auch ganz gut haltbar und erinnere mich immer an Ian Poulter, wenn ich putte.
Und Bernhard Langer wird sich die sicher nicht kaufen.
Ja, das ist wieder... Verstehe ich jetzt nicht, was du meinst.
Na, kommen wir lieber zum anderen Punkt. Es ist ja auch noch ein bisschen hin bis zum PGA Championship. Wells Fargo ist ja erstmal nächste Woche dran, wird natürlich dann bei uns auch besprochen. Und wir kommen nicht zu einem Major noch gleich nach einer kurzen Pause, sondern auf der LPGA Tour immerhin zu einer Weltmeisterschaft, nämlich zur HSBC Women's World Championship. In Singapur wurde die ausgetragen und natürlich auch entschieden auf einem ja, ziemlich spannenden Schlussabschnitt. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir kommen gleich zu den Frauen, die hatte ich ja eben angekündigt, aber vorher machen wir noch ganz kurz einen Schwenk zu den Champions, nämlich zu den alten Männern auf der PGA-Tour mit Verlaub. The Woodlands Country Club, Austragungsort der Insperity Invitational. Am Ende setzte sich Mike Weir vor John Daly, Tim Petrovic und David Toms durch. Bernhard Langer wurde Fünfter, aber das Finish, die Serie, da können wir fast noch an die PGA-Tour anschließen, ist ähnlich entschieden worden.
Ja, nur an einem Punkt, wo es keine Wiederkehr mehr gab. John Daly hat nämlich das Schlussloch ausgewählt, um auch einen nicht nötigen Wasserball zu spielen und hat entsprechend dann natürlich da Double Bogey gespielt am Schlussloch und dadurch hat Mike Weir das heimfahren können, mit einem ganz einfach nur mit einem Par an der 18 solide zu Ende gespielt und damit auch seinen ersten Sieg auf der Champions Tour jetzt eingefahren. Und John Daly hat in die Röhre geschaut, / ins Wasser geschaut, wahrscheinlich erstmal. Das ist natürlich super ärgerlich, weil der war da wirklich gut dabei.
Und Bernhard Langer, ich sagte schon, geteilter 5. Platz am Ende zusammen mit Bob Estes, aber ein 5. Platz, der ihn im Schwab Cup Standing wieder ganz nach oben auf Nummer 1 bringt. Also Bernie wieder da, wo er aus unserer Sicht sowieso hingehört, auf Platz 1 im Saisonranking. Und wir gucken rüber jetzt zu den Damen noch auf die LPGA-Tour, nämlich nach Singapur. Und da hatte ich ja schon gesagt, Weltmeisterschaft, Women's World Championship stand dort auf dem Programm. Und Yo-Yu Kim, die hat es am Ende gepackt, mit minus 17 sich durchgesetzt gegen Hannah Green. Die landete mit minus 16 auf Platz 2. Und Patty Tawatanakit aus Thailand, Inbi Park und Siu Lin aus China, die teilen sich dann letztlich den 3. Platz mit minus 15. Aber die Entscheidung, die Serie, das war dann schon sehr spannend und im Grunde auch wieder nur durch den Fehler einer Spielerin am Ende dann zustande gekommen.
Ja, diesmal tatsächlich das Finish von Hannah Green, die Australierin, ist jetzt ja nun auch nicht unerfahren. Übrigens zu Weltmeisterschaften ist ja tatsächlich, also wenn ich jetzt das kurz enthüllen darf, ja nur ein Titel, wenn ich jetzt mal böse bin, aber es hat sich tatsächlich so angefühlt, weil unter den Top 20 waren also nur schon gestandene Turniersiegerinnen, Major-Siegerinnen, ich weiß nicht, die haben untereinander mindestens 60 Titel, ach, ich glaube mehr, oder keine Ahnung, wie viele Major-Titel da vereint. Also da war das Leaderboard der Top 20 war einfach, also da war jetzt nicht irgendwie viel mit Rookie und Neulinge, mal gucken, mal rein, sondern da war die absolute erfahrene Elite am Start. Und Hannah Green war da ganz vorne mit dabei, bis kurz vor Schluss. Sie hat auf der 14 noch einen Eagle gespielt, das war unglaublich toll, an einem Par 4. Dann auf der 16 ein Birdie, an einem Par 5 und alles schick und spielt dann aber 17 und 18 zwei Bogies. Wirklich, also das war wirklich wie so ein Zusammenfalten irgendwie. Also das hast du angeguckt und dachtest so, warum? Und Yo-Yu Kim hat einfach den ganzen Tag über, die hat es immer so in Paaren erledigt. Die hat 5-6 Birdie gespielt, 8-9 Birdie, 11-12 Birdie, 14-15 Birdie und musste am Schlussloch dann auch gar nichts mehr machen. Die hat Paar am Schlussloch gespielt und auch auf der 17. Das hat aber gereicht, weil sich Hannah Green einfach selbstständig da rausgeschossen hat, die davor noch in Führung gelegen hat und die ohne diese beiden Bogies, jetzt sind wir wieder bei unserer ganzen Konjunktivschiene, die halt nicht funktioniert, eben einen Schlag vor Yo-Yu Kim rausgekommen wäre. Also schade für Hannah Green, Glück für Yo-Yu Kim.
Genau, und die hat am Ende dann das Turnier auch gewonnen. Gucken wir nochmal aus deutscher Sicht, wie sieht's denn da aus? Sophia Popov, geteilte 17. Schlussrunde, beziehungsweise nach gutem Start dann drei mäßigere Schlussrunden.
Ja, also die 67 am ersten Tag war wirklich gut und hat sie aber leider dann nicht halten können. Am ersten Tag gab es übrigens auch so eine 64 von Inbi Park, wo sie wieder mal so eine Runde ausgepackt hat, wo du denkst, meine Güte, was kann diese Frau golferisch alles so abreißen auf dem Platz? Also ganz bemerkenswert, aber Sophia Popov ganz vorne mit dabei und dann mit 70, 71, 74 leider so ein bisschen nachgelassen, gerade auch die Schlussrunde mit der 74, eine plus 2 insgesamt. Sicher nicht so, wie sich das Sophia Popov vorgestellt hat. Vielleicht hat sie auch einfach, ist sie vielleicht nicht so gut mit den Wetterbedingungen zurechtgekommen. Da war es einfach auch heiß und feucht. Das ist ja ein ganz anderes Klima als jetzt andernorts auf der Weltkugel im Moment. Weiß man nicht. Dem sind natürlich alle ausgesetzt. Aber sie hat schon wieder eine Top 20 Platzierung. Also Sophia Popov begeistert mich durch wirklich große Kontinuität. Und nur dann kriegst du auch dann immer wieder mal den Ausreißer, dass du da Top 5, Top 3 oder auch ganz vorne landest.
Und Caroline Masson landete leider nicht ganz vorne. Die landete auf dem geteilten 46. Platz dank einer 78 am Schlusstag.
Ja, das hat vorsichtig formuliert gar nicht funktioniert. Sie hat da ein richtiges Bogiefeuerwerk losgelassen und auch noch ein Double Bogey mit drin gehabt, konnte nur zwei Birdies spielen auf der Schlussrunde. Das ist sehr schade. Also da hat sie sich einfach nochmal verschlechtert und das ist sicher nicht, was Caroline Masson sonst leisten kann. Aber so Tage gibt es halt auch in diesem Sport.
Es gibt auch wieder bessere Tage und vielleicht ist ja die nächste Woche dann schon ein besserer Tag, auch bei den Damen dann aus deutscher Sicht. Wir sind da mal sehr gespannt, werden alles, was sich im Golf tun wird in dieser Woche, dann für euch im Blick behalten und am Montag dann, wie ihr das von uns gewohnt seid, zusammenfassen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Das war's für diese Woche von uns. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Desiree.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.